Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind heute in München beim W&V Summit und ich habe hier Christian Bachem vor mir. Eine wahnsinnige Chance, der Experte seit 150 Jahren gefühlt zu allen Fragen des digitalen Marketing. Christian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr, sehr gerne. Allerdings würde ich das gleich zurückweisen wollen. Nicht nur des digitalen Marketing, das ist ja viel zu eng und viel zu klein.
Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung.
Nein, natürlich. Management von A bis Z.
Eben, genau. Da sind wir schon beim ersten Thema. Das Thema digitales Marketing ist ja out. Heute ist alles digital, ja. Und das ist eigentlich dieses ganze Online ist ja sowieso nicht mehr. So, jetzt hatten wir gerade ein ungefähr 30-sekündiges Vorgespräch und da hast du gesagt, du willst ein Produkt vorstellen. Da habe ich gesagt, um Himmels Willen, hier sind keine Sales Pitches. Ich komme da drauf, genau darauf zurück. Was meintest du damit?
Nee, kein Produkt, ein Angebot. Ein Angebot an den Markt. Ah. Das ist tatsächlich kein Produkt. Das ist nichts, was man anfassen kann.
Okay.
Es ist natürlich eine Leistung.
Ja.
Genau. Was ich meine ist tatsächlich, ich hole mal ein bisschen aus. Wir sind ja hier auf dem W&V Summit und hier sind jetzt diese Media-Verantwortliche. Und vorhin und auch an anderer Stelle gab es ja schon Diskussionen darüber auf dem Panel, dass wir ein großes Problem im gesamten Markt haben, nämlich das Open Web und die deutschen Publisher ja zunehmend Marktanteile verlieren. Das heißt, immer mehr Media-Spendings, immer mehr Werbegeld, Milliarden gehen ja in die großen Plattformen. In dem Fall Richtung USA, zum Teil natürlich auch Richtung China, denken wir an TikTok. Und es bleibt zu wenig in Deutschland hängen. Und die Frage ist, warum ist das so? Und im Kern liegt das natürlich daran, dass dieser ganze Markt sehr stark konditionengetrieben ist. Das heißt, es geht um den billigsten und günstigsten Preis oder den vermeintlich günstigsten Preis. Mit all den auch negativen Konsequenzen, die das hat. Also wenn wir an Ad-Fraud denken, dann liegt das natürlich auch daran, dass sehr viel in unkontrollierte Umfelder hinein investiert wird, die aber sehr, sehr günstig sind, vermeintlich sehr billig. So. Und dem wollen wir was entgegensetzen. Das ist die ganze Idee dahinter.
Na gut, am Ende ist es mir egal, wie viel irgendwas kostet im Sinne von TKP, sondern was mich interessiert, was kostet mich pro Kunde oder wenn ich besser bin als Unternehmen, was kostet mich pro wertvoller Kunde, also wenn ich auf dem Customer Lifetime Value optimiere und von daher, what's the difference? Wenn die Zielgruppen so gut sind und die Qualität ihren Preis wert ist, dann kann ich es ja auch bezahlen.
Ja, das ist eine steile Annahme, weil du damit ja implizierst, dass tatsächlich die Werbung treibenden Unternehmen oder die betreuenden Agenturen genau das im Auge haben, nämlich die Qualität. Tatsächlich erleben wir aber eher, dass es immer eine Abwägung gibt zwischen preisgünstig einerseits, also billig, und qualitativ hochwertig andererseits. Beides wirst du nicht bekommen können. Du kriegst keine überbordend gute Qualität für einen super günstigen Preis. Das wirst du nicht bekommen. So, und das, was du gerade unterstellt hast, ist, dass die Werbung treibenden oder die Agenturen tatsächlich die Qualität auch überprüfen. Das tun sie fallweise oder ansatzweise. Ne? Da sind wir beim Thema Ad Verification. Hat das, was ich dort gebucht hat, überhaupt stattgefunden? War es überhaupt jemand sichtbar? Wir haben eine starke Diskussion im Markt inzwischen über Attention, also die Frage, inwiefern tatsächlich Werbung überhaupt dazu angetan ist, Aufmerksamkeit auszulösen. Das sind aber alles ja erstmal ganz Grundvoraussetzungen, die sind meilenweit weg von dem, was du sagtest, nämlich Customer Lifetime Value, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht mal, ich habe keinen Customer, ich habe eine Zielgruppe und ich habe Werbung, die ich platziere, von der ich noch nicht mal weiß, ob sie die Zielgruppe überhaupt erreicht, ob sie technisch erreicht, ob sie qua Platzierung erreicht. Das heißt, da habe ich ja eine riesige Wegstrecke.
Ja, am Ende habe ich ja irgendeine Art von Reaktion, die ich messe, ob ich das jetzt inkrementell messe oder ob ich es pro Klick messe. Aber irgendeine Messung muss ich ja wohl haben, sonst wäre ich ja dumm als Werbetreibender.
Auch das ist eine dann doch relativ steile These, weil du hast recht. Natürlich wird häufig...
Frustriere mich nicht. Die werden ja nicht nur ihr Geld verblasen.
Natürlich wird häufig was technisch gemessen, was Technik messbar ist. Du hast es erwähnt, Stichwort Klick. Natürlich gibt es in der Regel die größeren Werbungtreibenden, die Media-Mix-Modellierung machen, also auf Inkrementalität und tatsächlich letztendlich auf Wirkungsbeitrag hin prüfen. Es gibt aber das Gros da draußen, leistet, kann das gar nicht leisten, weil sie weder die Mittel noch die Möglichkeiten dazu haben, das zu überprüfen.
Und gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten, dass wir die Qualitätsmedien retten, oder können wir nur beobachten, wie alles schlimmer wird?
Also die Qualitätsmedien sollten zum einen natürlich erstmal selber in die Verantwortung gehen, sich selber zu retten. Da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Also die Publisher haben in den vergangenen Jahren extrem viele Fehler gemacht. Ich denke aber trotzdem gibt es eine Möglichkeit, indem man nämlich dieses Spiel umdreht. Und das ist genau unser Angebot an den Markt. Nämlich nicht mehr immer auf den billigsten Preis zu setzen, sondern auf die nachgewiesen größte Wirkung. Was meinen wir damit? Wir bieten einen Ansatz, einen Prozess, dass man Media-Pitches, also die Ausschreibung von Media-Budgets gegenüber Agenturen, ne, wo Agenturen darum pitchen, dass sie dieses Mediageld verwalten dürfen, dass man die nicht mehr demjenigen gibt, der Agentur, die sagt, ich kann dir dein Budget, deine x Millionen günstigstmöglichst anlegen, sondern ich sorge dafür, dass du die größtmögliche Wirkung erzielst. Wenn das das Parameter wird, dann haben wir eine ganz andere Steuerung im Markt.
Jetzt musst du mir was erklären. Eine ganz dumme Frage. Günstigst möglich anbieten. Also mein Mediabudget ist 1 Million. Punkt, Schluss, aus. Günstiger ist die Million nicht. Oder heißt günstig, dass die dann sagen, ja, wir handeln dir den Preis runter. Was sind Listenpreise? Also was heißt günstig?
Günstig heißt, ich habe mich da unsauber ausgedrückt. Günstig heißt an der Stelle, dass ich die größtmögliche Reichweite für den geringsten Preis bekommen, also dass der TKP der Tausenderkontakt.
Also messe ich doch irgendwas, nämlich den TKP, also eine vermeintliche Reichweite.
Nein, den TKP messe ich ja nicht, den handle ich aus, genau wie du es gesagt hast. So. Und ich kriege dafür eine möglichst große Reichweite. So. Und die sollte ich dann vielleicht messen, ob die tatsächlich überhaupt stattgefunden hat. Und da fängt aber das Problem an. Ich nenne dir ein konkretes Beispiel. Ich buche bei einem Publisher eine Reichweite von 10 Millionen Ad-Impressions. Der Publisher schafft aber nur 8 Millionen, aus welchem Grund auch immer. Was macht der Publisher? Er kauft sich selber 2 Millionen Ad-Impressions Longtail dazu. So, und da hast du dann die Schwierigkeit, dass das natürlich kein qualitativ hochwertiges oder angemessenes Inventar ist. Da ist dann im Zweifel Ad-Fraud mit drin. Das gleiche bei Google. Ja? Wenn ich Google Advertising Network oder GDN, wenn ich das dazu buche, hole ich mir im Zweifel massiv viel Ad-Fraud mit rein, weil das unkontrollierte Umfelder sind. Die sind super günstig, die erhöhen vermeintlich meine Reichweite, aber im Zweifel habe ich dort eher ein Problem.
Ist das jetzt zu naiv von mir, zu glauben, dass große Konzerne das machen, was ich eigentlich als Kleinstunternehmen auch mache, dass ich also die einzelnen Posten, die ich habe, immer auch tracke, was den Erfolg bei mir angeht?
Ja,
so blauäugig dürfen die doch gar nicht rangehen.
Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass alle so blauäugig rangehen, aber natürlich gibt es viele, die tatsächlich dem Media-Budget, was sie investieren, nicht sauber hinterher schauen und wirklich durchgängig kontrollieren, was damit eigentlich passiert. Also ich möchte ihnen nicht unterstellen, dass sie sich nicht bemühen, aber vielfach geschieht das nicht in der Art und Weise, wie du es vielleicht für dich selber persönlich machen würdest mit deinem hart ersparten Geld, was du investierst. Es ist ja auch nicht ihr Geld, ja. Das ist ja das Geld des Unternehmens und nicht ihr persönliches.
Gut, aber dann muss ich als Unternehmen sehen, dass ich Strukturen schaffe. Und jetzt komme ich zum Thema KI, die es mir erlauben, die Erfolgsmessung in irgendeiner Weise zu verbessern und Dinge trackbarer zu machen. Das heißt, der eine Ansatz ist eben das Marketing Mix Modeling, was ja im Moment in Bewegung ist, oder? Was ist da, du bist der Experte, was ist da deine Einschätzung?
Absolut, Marketing Mix Modeling hat eine Renaissance erlebt in den vergangenen 5 Jahren. Wir erleben das selber auch hautnah, weil wir selber in dem Markt auch aktiv sind. Es erfordert aber natürlich bestimmte Grundvoraussetzungen. Das heißt, du musst die Daten sauber aufbereitet haben. Du musst überhaupt einen Zugriff auf die Daten haben. Es gibt viele Unternehmen, die gerade die Daten, die sie für ein Mix Modeling brauchen, gar nicht rankommen, weil sie zum Beispiel bei deinen Agenturen liegen. Oder unternehmensintern hat der Vertrieb bestimmte Daten, gibt sie nicht ans Marketing. Also das sind immer wieder so Schwierigkeiten. Es gibt auch, bevor wir überhaupt über KI reden, es gibt ja gelernte Mechanismen und etablierte Mechanismen im Markt, nämlich die Auditoren, die Media-Auditoren. Das heißt, wenn ich mir sozusagen unsicher bin, beziehungsweise der CFO, die Finanzchef bin, ja, wenn die den Eindruck hat, oh, der Thorsten Schwarz hat hier ein Medienbudget in meinem Unternehmen von 80 Millionen Euro Und ich als CFO habe überhaupt keinen Einblick, was er damit tut. Ist das auch irgendwie sauber investiert? Und 80 Millionen ist vielleicht der drittgrößte Posten in dem Unternehmen nach Personalkosten, Produktionskosten, also dann Media. Da gibt's die Auditoren, die kommen dann rein und gucken sich die Mediapläne an, die gucken sich die Verträge an und die finden immer auch irgendetwas, ja. Aber die können natürlich auch nicht prüfen, ob die Reichweite erzielt wurde, die dort versprochen wurde von den Agenturen. Die können nicht prüfen, ob die Wirkung erzielt wurde, die sich vielleicht der Mediamensch dort erhofft hat. Mhm. Ja, das ist Buchprüfung, aber es ist keine Prüfung auf das, was eigentlich die Marketingziele unterstützt. Mhm. Aber es gibt natürlich am Ende in der Regel ein Sternchen oder ein Häkchen dran und dann legen sich alle wieder beruhigt hin.
Du hast am Anfang gesagt, wir können dann eventuell dafür sorgen, und das ist natürlich etwas, was mich auch treibt, dass Content-Media, Qualitätsmedien irgendwie mehr gewertschätzt werden. Und das kriegen wir hin durch eine stärkere Messung, oder wie?
Nicht eine stärkere Messung, sondern durch eine radikale Orientierung auf Wirkung. Warum kriegt man das hin? Weil in dem Moment, wo der Werbungtreibende, der Mediaverantwortliche oder die Mediaverantwortliche Wirkungsziele formuliert, die auch nachgehalten werden müssen, die auch vertraglich fixiert werden mit der Mediaagentur, hat natürlich die Mediaagentur und haben auch die Publisher und die Vermarkter kein Incentive mehr, qualitativ minderwertige Reichweite anzubieten, weil qualitativ minderwertige Reichweite liefert keine Wirkung oder liefert nur sehr geringe Wirkungsbeiträge.
Nenn mal Beispiele für Wirkung. Was heißt Wirkung?
Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ich das Ziel habe, als Unternehmen innerhalb von, was weiß ich, 2 Jahren 5 Prozentpunkte mehr Menschen in meinem Relevant Set zu haben. Das heißt, 5 Prozentpunkte innerhalb meiner Zielgruppe sein. Die Marke ist für mich relevant. Oder es kann ein vertriebliches Ziel sein. Ja, das sind sowohl vertriebliche Ziele als auch Markenziele. Sie müssen halt sauber formuliert sein, sie müssen quantifiziert sein, sie müssen realistisch sein. Das hat natürlich keinen Sinn, wenn ich irgendwelche lustigen Ziele ausgebe, die niemand erreichen kann. Das bringt nicht so. Und wenn ich darauf dann die Agentur verpflichte und die Agentur sich selber ja auch darauf verpflichtet, weil sie sagt, ich bin fester Überzeugung, dass ich mit dem Mediabudget, was du hier bereitstellst, dass ich dieses Ziel erreichen kann, dann haben wir ein völlig anderes Denken im Markt. Weil dann, wie gesagt, nicht mehr auf billige Reichweite, sondern auf wirkungsvolle Reichweite optimiert wird.
Okay, das heißt aber inkrementelles Modell, weil dann mache ich nämlich 3 Monate lang, mache ich dann Billigmedien und messe, wie weit in meiner Zielgruppe meine Bekanntheit beispielsweise gesteigert ist. Und dann mache ich 3 Monate was anderes. Oder wie läuft das praktisch?
Na, praktisch läuft es so, dass natürlich jede größere Mediaagentur, die haben ja ihre eigenen Modelle, die haben ihre eigenen datenanalytischen Ansätze, die haben eigene Media-Mix-Modelle. Das heißt, diese Agenturen sind durchaus in der Lage, solche wirkungsorientierten Planungen zu erstellen.
Planung, ja, aber du sagst ja selbst, das Messen geschieht am Ende dadurch, dass ich innerhalb der Zielgruppe Umfragen mache, ob irgendwelche Werte gestiegen sind oder nicht gestiegen sind oder unverändert sind.
Genau.
Im schlimmsten Fall.
Ja. Naja, wir haben heute eine Situation, dass wenn es einen Media-Pitch gibt, auf ein ausgeschriebenes Media-Budget, dann liefert natürlich auch heute schon eine Media-Agentur eine Strategie, in der sie über Wirkung spricht. So. Wir haben dann aber die harte Realität, das heißt, in dem Moment, wo die Agentur den Zuschlag bekommt, das Budget bekommt, wird dann nicht mehr auf Wirkung gemessen. In der Regel, es gibt Ausnahmen. Sondern dann geht es tatsächlich darum, eben dieses Budget günstmöglichst anzulegen. So, und davon wollen wir weg. Wir wollen eben diesen
Spruch, habe ich verstanden. Genau. Und nach 3 Monaten wird dann eine Umfrage gemacht und dann wird festgestellt, wir sind 5% bekannter geworden. Ja, vorher haben uns 50% gekannt und jetzt kennen uns 55%.
So, zum Beispiel. Genau.
So,
genau.
Wo war das 10% mehr sind. Und das bedeutet aber, dass ich ja keinen Gegentest habe. Ja, ich habe die dazu verpflichtet, aber das wussten die ja auch vorher nicht, ob so oder ob so. Also,
das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wie? Naja, was verändert das? Also ich messe, das Neue ist, dass ich es jetzt mit einer Umfrage nach 3 Monaten nochmal beweise, ob die Kampagne ein Flop war oder nicht. Ist doch nicht neu.
Nein, das ist überhaupt nicht neu, sondern was daran neu ist, ist, dass die Mediaagentur genau auf dieses Ziel verpflichtet wird, dass sie gezielt darauf hinarbeitet. Und
ach so, das war vorher nicht.
Nein. Und das ist natürlich so, dass eine entsprechende Befragung, also sei es ein Brandtracking, was du gerade angesprochen hast, oder eine Werbewirkungsanalyse oder eine Media-Mix-Modeling, dass diese Ergebnisse dann erzielt oder dokumentiert vielmehr. dass das der Maßstab dann für die Bewertung und auch für die Entlohnung der Agentur sein wird. Das ist heute
nicht geil. Ja, ich merke, du hast sehr, sehr viel Erfahrung mit solchen großen Budgets und wie die Realität aussieht. Und die Realität sieht anscheinend so aus, dass da noch eine Reihe von Dingen sind, die einfach gemacht werden. Und du hast ja das Wort Ad-Fraud schon in den Mund genommen, also wo Dinge gemacht, in Kauf genommen werden und nicht genau geschaut wird.
Ich würde es radikaler formulieren. Ich würde behaupten, dass die Realität so aussieht, dass der Markt einfach auf die komplett falschen Ziele incentiviert ist. Und dass das zu diesen ganzen Verzerrungen und zu den auch negativen Konsequenzen, Stichwort Erfolg, natürlich massiv zu beiträgt. Ja.
Okay, spannende Erkenntnis. Gibt's hier, gestern warst du ja auch einen ganzen Tag hier, gibt's hier noch irgendwelche Sachen, die du beobachtet hast an Trends, an Entwicklungen, in Gesprächen, auf Vorträgen?
Nein, das ist...
Nein, jetzt sag nicht nein.
Nein.
Du warst den ganzen Tag hier und nichts wirklich Neues?
Nee, nichts Neues.
Uiuiuiui, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt veröffentlichen darf.
Oder das kannst du gern veröffentlichen. Es ist nicht mein Anspruch, auf eine solche Veranstaltung zu gehen, um wirklich etwas Neues zu erfahren. Im Sinne von übergeordnete Perspektiven. Natürlich erfahre ich in individuellen Gesprächen individuell neue Dinge, aber nein, das ist nicht mein Anspruch für Fachveranstaltungen.
Mhm. Trends in Gesprächen, wo Unternehmen irgendwie umdenken oder Unternehmen, wo du merkst, ja, da findet ein langsames Umdenken statt?
Damit meinte ich eher individuelle Themen, die Leute so okay, preisgeben. Das ist ja, also das ist für mich der Hauptgrund, auf diese Veranstaltungen oder solche Veranstaltungen zu gehen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um natürlich eine Sensorik auch nochmal abzugleichen, wie werden bestimmte Themen wahrgenommen. Es geht mir weniger um den Neuigkeitswert dieser Themen, sondern mir geht es um die Frage, inwiefern diese Themen resonieren. Also ob man merkt, aha, ich nehme jetzt das Beispiel, was wir gerade besprochen hatten, Wirkung. Ja? Wenn hier über Wirkungen gesprochen wird, findet das eine Resonanz? Wie wird darüber gesprochen? Das ist für mich relevant. Nicht, ob da jetzt irgendwie eine neue Kennzahl in den Raum geworfen wird oder jemand behauptet, er hätte einen neuen Ansatz zur Wirkungsmessung entwickelt, was ja hier gar nicht stattgefunden hat. Das ist gar nicht der Punkt, so jetzt zum Beispiel. Sondern mir geht es so um die Schwingung.
Okay. Jetzt haben wir am Anfang festgestellt, dass ich dich falsch vorgestellt habe als Digitalexperte. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass Marketing gibt es schon sehr, sehr lange. Dann kam das digitale Marketing und da warst du, du bist einer der absoluten Pioniere im digitalen Marketing. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und jetzt die Frage, jetzt wird's gerade wieder alles umgekrempelt und jeder redet nur noch über AI und über KI. Was ist da deine Beobachtung zum Thema KI im Marketing? Was ändert sich alles?
Wie viele Stunden Zeit haben wir?
Genau, das war die richtige Antwort. Wir versuchen einfach mal, uns ranzutasten. Und ich hole mal die Uhr, die hatte ich auch schon wieder weggesteckt, die Uhr hier raus, dass wir also auf jeden Fall die Zeit nicht zu sehr überziehen. 7 Minuten hätten wir noch.
Gut, da versuche ich mich kurz zu fassen. Ja, wir müssten jetzt erstmal überhaupt klären, über welche Art von KI wir sprechen. Ja, ich denke, inzwischen differenziert sich das Bild aus. Wir hatten anfangs natürlich die große Begeisterung mit Blick auf generative KI, insbesondere was Bildgenerierung angeht, wo natürlich in der Kreativbranche sofort alle sich draufstürzen, sei es
Contentproduktion, genau, als Standard.
Oder sei es mit Begeisterung, je nach Perspektive. Jetzt haben wir natürlich das ganze Thema, was ja im vergangenen Jahr, schon Anfang des vergangenen Jahres wurde es ausgerufen, es wird Agentic. So, letztes Jahr war davon noch nichts Sinnvolles zu sehen, weil es einfach noch zu früh war. Langsam kristallisieren sich ja auch hier auch jetzt wirklich relevante Ansätze heraus. Und was man erkennen kann, ist, dass es zu einem massiven Umbruch kommen wird, den man um Themen schon erahnen kann, aber... Und man kann auch die Richtung, in die diese Umbrüche laufen werden, schon erahnen. Aber es ist unglaublich dynamisch, unglaublich viel Bewegung und Verwerfungen drin, sodass es sehr, sehr schwer ist, dort jetzt eine
Sattel zu genau, mit diese Ahnungen würde ich jetzt gerne mit dir reden. Was sind deine Ahnungen, wenn es darum geht, Agentic, wenn es darum geht, das einzuführen? Denn Agentic gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Die LLMs bieten schon Agenten an, die SaaS-Anbieter bieten Agenten an, eine Reihe von Plattformen wie N8N oder Langdoc bieten Agenten Baukästen an. Was sind deine Ahnungen, wo es hingehen könnte?
Ich fange mal mit etwas an, wovon ich überzeugt bin, dass es nicht dahin geht, obwohl da auch immer wieder darüber gesprochen wird, nämlich so diese Idee, dass jeder Mensch zukünftig seinen eigenen persönlichen Agenten hat, der für ihn dann zum Beispiel,
enttäusch mich nicht,
der für ihn oder sie beispielsweise E-Commerce-Bestellungen durchführt. Ja,
das ist so, ach so, die B2C-Agenten, ja genau.
B2C-Agenten, die dann eigenständig bestellen im Auftrag ihres Herrn oder ihrer Frau. Das ist für mich so ähnlich wie diese Idee des selbstbestellenden Kühlschranks. Oder später gab es auch mal diese Idee, als UMTS-Lizenzen vergeben wurden, gab es die Idee, dass man über sein Telefon, es war damals wohlgemerkt noch kein Smartphone, über sein Telefon dann per UMTS aus dem Auto heraus irgendwelche Dinge bestellt. Das ist völliger Irrwitz, ja. Was aber tatsächlich sich jetzt schon abzeichnet, was passieren würde, was die Branche massiv betreffen und auch umsetzen wird, ist die ja letztendlich radikale Veränderung der Wertschöpfungsprozesse und der Wertschöpfungstiefe. Das heißt, wir sehen, dass Wertschöpfung sich massiv verschieben wird, nämlich in zwei Richtungen. Zum einen sozusagen eine Stufe höher, sprich es wird immer wichtiger, die Steuerung, die Konzeption, ein sauberes Briefing. Ja? Das heißt, wenn ich Agenten habe, die Dinge ausführen, repetitive Aufgaben erledigen, dann muss ich natürlich mich viel stärker darauf konzentrieren, sie zu orchestrieren, sie zu führen, sie zu managen. Also es wird eine Art Führungsaufgabe. Und das andere ist am Ende der Kette sozusagen die Qualitätssicherung. Also ich muss viel mehr Zeit investieren, viel genauer hinschauen, dass das, was dort erzeugt wurde, überhaupt dem Briefing, was gegeben entspricht, dass es den Ansprüchen, die ich habe,
der Menschen zu kuratieren.
Genau, so. Und wer denkt, dass jetzt alles viel einfacher wird und transparenter wird, dem sei nur mal empfohlen, auf Programmatic zu schauen. Und wie Programmatic versprochen wurde vor 15 Jahren, da haben wir eine schöne Parallele oder vielleicht eine unschöne Parallele, weil es wurde ja versprochen, dass es schneller wird. Ja, das stimmt. Es wurde versprochen, dass es transparenter wird. Nein, wir haben über Programmatic ein derart undurchschaubares, komplexes System mit massiven Nebenwirkungen, Stichwort Ad Fraud mal wieder, geschaffen. Und da sollte jeder sich ein Beispiel dran nehmen, wenn man über Agenten spricht, weil da haben wir die ganz ähnliche Themen. Wir haben algorithmische Abläufe, die einerseits sehr wertvoll sein können, sehr viel Wert schaffen können, sehr schnell sind, die andererseits aber in Zweifel hochgradig intransparent sind. Denken wir an Authentifizierung. Also wie stelle ich sicher, dass wenn mein Agent mit einem anderen Agent in irgendeiner Form jetzt aus einer B2B-Perspektive irgendwas aushandelt, dass der andere überhaupt der ist, der vorgibt zu sein. Ja, ich brauche eine Authentifizierung, ich brauche eine Verifikation. So viel ungelöste Themen. Es gibt ja auch schon Ansätze für Protokolle etc., aber das ist ein unglaublich spannendes Feld.
Christian, herzlichen Dank. Du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Thorsten. War mir wie immer eine Freude.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.